Bewusst zu leben bedeutet einfach im Moment hier und jetzt zu sein. Und so einfach wie es klingt, so schwierig ist es dann wiederum im Alltag, wenn wir eine To-Do-Liste von hier bis Tokio haben, wenn wir zugebingt werden von allen möglichen Nachrichten, Notifications und uns den Raum einfach nicht geben, mal präsent im Hier und Jetzt zu sein. Das
Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um das Thema Meditation bzw. Achtsamkeit. Viele Führungskräfte sind permanent angespannt, gestresst und finden kaum Zeit, um das System mal runterzufahren. Wie das gelingen kann, erklärt uns Alexander Freise, Musiker, Podcaster und erfolgreicher Coach, wenn es darum geht, ein bewussteres Leben zu führen und wieder in der eigenen Mitte anzukommen. Alex arbeitet mit Musik und dem gesprochenen Wort, unter anderem über Meditation, Soundscapes und Affirmation. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und dem heutigen Gast, Alexander Freise. Ja, moin Alex, herzlich willkommen zum Grünen Mikro.
Markus, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich freue mich riesig, vor allen Dingen, weil wir heute mal ein Thema haben, über das wir tatsächlich wirklich noch nie gesprochen haben. Aber wie immer, stell du dich doch einfach mal unseren Hörenden vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, was sind vielleicht auch deine Hobbys?
Das ist eine große Frage. Ich bin Alexander Freise. Ich bin Musiker und Podcaster, wenn ich das in Kürze zusammenfassen will. Und was mich fasziniert, ist auch die ganze Welt rund um Achtsamkeit, Mindfulness, Spiritualität im Alltag. Und diese Welten verschmelzen irgendwie alle bei mir. Und also genau, sehr audioaffin, musikalischen Background, habe Musik studiert, bin viel in der Podcast-Welt unterwegs und habe mein Thema da tatsächlich wirklich rund um Achtsamkeit ein wenig aufgebaut, weil da das Herzensthema sitzt.
Genau, wie du schon gesagt hast, wird der heutige Podcast um das Thema oder sich um das Thema Achtsamkeit drehen. Jetzt habe ich dich natürlich als Experte zu dem Thema eingeladen und jetzt würde ich auch ganz gerne mal wissen, wie bist du eigentlich Experte geworden? Was hast du gemacht, was dich so an diesem Thema kleben lässt?
Ich glaube, das geht einigen Menschen so, wenn man auf diesen Weg kommt, durch extremen Schmerz. Also ich habe in der Vergangenheit einfach in einem sehr tiefen, dunklen Loch gesteckt. Das war sehr ungemütlich und Achtsamkeit, Meditation, Mindfulness, alles was so, das ist ja ein Riesenfeld, ne? Da können wir ja gleich tiefer eintauchen, was das für mich speziell bedeutet. Ich glaube, das kann jeder individuell oder sollte auch jeder individuell für sich einfüllen oder eingrenzen und schauen, was resoniert. Aber das hat mir mit aus diesem Loch rausgeholfen und mir wirklich zu mehr Mitte und Entspannung im Alltag verholfen und tut es auch immer noch.
Magst du über dieses Loch reden oder?
Ja, sehr gerne. Also ich bin da recht ein offenes Blatt. Ich bin auch ein großer Freund von Radical Honesty. Ich glaube, das ist auch, ne, also wir haben ja viele Führungskräfte, die zuhören, ne? Also ich glaube, dass es in jeder Unternehmenskultur unabdinglich ist, auch offen seine Gefühle teilen zu können oder das Gefühl zu haben, dass da Raum für ist, weil das ganz viel auch mit Wohlbefinden und dann am Ende auch Performance zu tun hat, ne? Ja, ich habe eine Trauma-Vergangenheit. Ich habe sehr früh einen Elternteil verloren und das ist zu einer Zeit passiert, wo ja, Therapie und all diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute so kennen und für normal halten, irgendwie einfach noch nicht so gang und gäbe war. Und das hat irgendwie jeder auf seiner eigenen Insel verarbeitet und ich war halt so jung, dass ich mir halt meine Inseln gesucht habe und das waren teilweise positive Inseln, teilweise Inseln, die sich in sehr negative Verhaltensmuster entwickelt haben. Um jetzt einen sehr langen Zeitraum rein in dieses dunkle Loch zu verkürzen, ich habe mich in sämtlichen Suchtmustern wiedergefunden. Also ich hatte wirklich starke Suchtprobleme, unter anderem mit Pornografie und Sexualität und aber auch Alkohol und eine Zeit lang auch mit Cannabis. Also ich habe da ordentlich Gas gegeben und mich probiert, möglichst nicht zu fühlen. Also genau das Gegenteil, was ich jetzt mache, mir Raum dafür zu geben, mich zu fühlen. habe ich jahrelang ignoriert. Und man muss aber dazu sagen, ich habe es halt nicht anders gelernt. Und ich habe als 11-, 12-Jähriger halt einfach auch, war das auch erstmal gut, glaube ich, diesen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Nur habe ich dann irgendwann den Absprung nicht geschafft, das dann doch irgendwie hinzukriegen. Und genau, das heißt, dann hat dann dazu geführt, in diesem Loch zu landen.
Würdest du dann sagen, dass dich diese ja schon intensiven, vielleicht auch schlechten Erfahrungen am Ende extrem zu dem qualifizieren, was du heute machst? Also wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest und jetzt vielleicht einfach nur professionell an das Thema rangehen würdest, wärst du dann ein schlechterer Mentor?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich bin grundsätzlich jemand, bin ja auch unternehmerisch tätig, der einfach viel über die Praxis lernt und macht. Und ich glaube, dass ich, weil ich so verschlossen war in meinem Herzen und Emotionen so überhaupt nicht zulassen konnte und das mich selber so betäubt habe, um auch diesen Raum nie aufzumachen, dass jemand wie ich diesen Weg gefunden hat, wieder zurück zu seinen Gefühlen. Und als Mann ist das ja auch nochmal eine andere Kiste, ne? Ich glaube, wenn ich das geschafft habe, kann das jeder schaffen, weil ich war zugemauert, wirklich bis oben hin. Da war gar kein Raum für Gefühle. Und wie gesagt, wenn ich es geschafft habe, kann es jeder schaffen. Und das probiere ich eigentlich in die Welt zu tragen. Das mache ich viel auf Social Media, das mache ich viel in meinem eigenen Podcast, das mache ich auch viel in Beratungen. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn man mit so einem Extrembeispiel vorangeht und sich nicht scheut, auch diesen Schatten zu zeigen, das ist ja ein Schattenthema, ne? Nicht viele Leute sagen offen, ey, ich hatte ein Problem mit Pornografie und Sex. Aber dann stößt du auf offene Ohren und dann wirkt das Problem des Gegenübers vielleicht auch einfach nicht mehr so groß und dann ist vielleicht auch die Einstiegshürde einfach auch größer, so, ey, ich probiere es vielleicht auch einfach mal und dann komme ich vielleicht relativ schnell, relativ weit.
Wo war denn bei dir der Tipping Point? Also was hat dir geholfen, dann den Hebel umzulegen?
Das ist auf so einer Zeitachse immer ganz, ganz schwer in der Kürze zusammenzufassen, weil das waren Jahre, wo ich mich da reinmanövriert habe in diese ganzen Suchtmuster und Fluchtmuster. Und so waren es auch Jahre, die das gebraucht hat, um da wieder rauszukommen. Aber ich würde sagen, so ein Schlüsselmoment war, ich habe ja Musik studiert und als ich in meinem Zimmer saß und meine Gitarren angeschaut habe und nichts mehr gefühlt habe, selbst da, wo irgendwie noch ein kleines Fenster zu den Emotionen da war, immer, also ich habe das immer über Musik hinbekommen, wenn überhaupt, dann war das der einzige Weg. Aber als das dann auch gefühlstechnisch sich in Luft aufzulösen begann, habe ich Angst bekommen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu weinen und habe mir gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und da fing die Reise der Persönlichkeitsentwicklung an. Und das sind dann auch nochmal Jahre, ne, wo wir dann sprechen über, also viele Bücher gelesen, sich erstmal mit dem ganzen Basics auseinandergesetzt, ne, Bewegung, Ernährung. Und dann irgendwann auch über Therapiearbeit hin zur Meditation und dann wirklich auch jetzt, ja, teilweise auch zu, also es ist so ein Mix aus, also ich bin ein großer Fan, das Wissenschaftliche zu kombinieren auch mit einer gesunden Dosis Spiritualität, ne? Also zu gucken, was für mich stimmig ist. Und das ist einfach eine Reise gewesen, die halt einfach über Jahre dann auch angedauert hat und sich wunderschön entfaltet hat. Und ich glaube, ich habe in den letzten Monaten auch nochmal echt ein Turbo eingelegt über Meditation tatsächlich. Also da ist ganz viel möglich über diese Praktik. Ja.
Jetzt sind wir natürlich kein Psychologie-Podcast und wir machen auch keine Traumabewältigung, aber letztendlich wollen wir natürlich auf das Thema Achtsamkeit mal einfach ein Bewusstsein für schaffen, weil natürlich das Thema Achtsamkeit irgendwo auch in Mode ist und natürlich auch für jeden Menschen wichtig ist. Von daher lass uns mal so starten, dass du uns mal erklärst, wie man eigentlich bewusst lebt und wo sich vielleicht auch jeder Mensch mal hinterfragen sollte, ob er bewusst lebt und ob er eigentlich auch schon ausreichend bewusst lebt.
Also es ist eigentlich relativ einfach. Bewusst zu leben bedeutet einfach im Moment hier und jetzt zu sein. Und so einfach wie es klingt, so schwierig ist es dann wiederum im Alltag, wenn wir eine To-Do-Liste von hier bis Tokio haben, wenn wir zugebingt werden von allen möglichen Nachrichten, Notifications und uns den Raum einfach nicht geben, mal präsent im Hier und Jetzt zu sein. Das kann ja in einem Unternehmensmeeting einfach sein, ich bin jetzt hier im Meeting, ich bin präsent, leg mein Handy weg und hör wirklich zu und fang nicht an, nebenbei noch Mails zu checken, fang nicht noch nebenbei an, irgendwie zu gucken, wann ist das nächste Meeting, sondern bin präsent im Meeting anwesend. Und wenn ich vielleicht von Meeting A zu Meeting B gehe, weil ich vielleicht nicht alles remote mache, sondern auch physisch vor Ort bin, auch dann kann ich diese Strecke natürlich auch achtsam gehen, ne? Also ich kann dann auch die ganze Zeit am Handy hängen oder telefonieren oder Dinge absprechen oder abstimmen, aber ich kann, wenn es kurze Wege sind, auch ganz bewusst sagen, mache ich alles nicht. Das ist mein kurzer Auflademoment, in dem ich wirklich im Hier und Jetzt bei mir bin und dann so ganz simple Basics, ich nehme die Schritte wahr, die ich gehe, ich nehme meinen Atem wahr, ich bin einfach da und beobachte achtsam, was gerade passiert. Hm. Und das Spannende dabei ist, wenn man sich diese kurzen Zeitfenster nimmt, so auf Strecken von Meeting A zu Meeting B oder im Meeting selbst, entdeckt man, dass da Energieressourcen und Entspanntheit frei werden, die vielleicht vorher nicht da waren. Also das Stresslevel nimmt ab und du bist am Ende produktiver in den Meetings und in den Sessions, wo du sagst, okay, jetzt setze ich mich hin und jetzt mache ich Deep Work und zieh durch.
Mhm. Ich glaube, jetzt kennt jeder Mann zumindest wahrscheinlich so dieses Achtsamkeitsthema so ein bisschen, dass man es irgendwie belächelt. Ja? Man kennt vielleicht viele Kolleginnen und viele Frauen, die deutlich achtsamer unterwegs sind, die Yoga machen, die irgendwie auf ihre Ernährung achten. Aber die Männer sind, glaube ich, da immer nicht so wirklich affin für. Was würdest du denn den Männern raten, dass man da wirklich auch mal hinguckt und sich irgendwie dafür öffnet?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja alle weibliche und männliche Energie in uns und erstmal das ganz grundsätzlich so zu akzeptieren, dass es auch eine weibliche Seite im Mann gibt, die total gut ist und das ist oft die sehr gefühlsbetonte Seite und ich finde, dass wir von den Frauen da ganz viel lernen dürfen und lernen können und das bedeutet jetzt nicht, dass der Mann Yoga machen muss. Es gibt sicherlich Sachen, die passen einfach zu Frauen besser. Ich tatsächlich bin ein großer Fan von Yoga, ich mache das auch. Aber ich glaube, Achtsamkeit ist wirklich ein Feld, wo es so viele Möglichkeiten gibt, zu gucken, was passt denn eigentlich zu mir und wie komme ich einfach mehr wieder zurück zu mir, zu meinen Gefühlen, kann reinspüren, was ist gerade stimmig, was ist nicht stimmig, brauche ich gerade Energie oder habe ich genug Energie am Start und kann voll durchpowern. Also es sind diese kurzen Momente, innezuhalten und reinzuspüren. Und es ist eine Frage, die, glaube ich, es ist wirklich eine Typfrage, die kann man nicht so allgemein beantworten. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, dann einfach mal zu schauen. Ich finde, dass man sich von Frauen inspirieren lassen kann und einfach dann zu schauen, was ist denn das Richtige? Zum Beispiel Meditation. Meditation ist ja nicht gleich Meditation. Da hat man ja auch vor Augen, okay, da setzt sich jemand hin auf ein Kissen und macht die Augen zu. Das ist Schwachsinn. Also das ist eine Form der Meditation. Du kannst liegend meditieren, du kannst stehend meditieren, du kannst gehend meditieren. Du kannst still meditieren nach Vipassana, du kannst aber auch mit Musik unterlegt meditieren. Wenn du das Gefühl hast, okay, Musik ist total mein Ding, ich habe auch in der Freizeit höre ich gerne Musik, dann suche ich mir vielleicht Meditationsarten, die mich durch gewisse Soundscapes gehirnfrequenzmäßig schneller in tiefen Entspannungszustände bringen. Da macht mir das Ganze A Spaß, weil ich irgendwie Musik höre beim Meditieren und ich komme trotzdem gut runter und tanke dann wieder Energie. Weil wenn wir, das ist ja das, was in der Meditation, wenn wir jetzt mal bei dem konkreten Achtsamkeitstool bleiben, was da passiert, ist, wenn wir es schaffen, runterzufahren in der Meditation, dann kommen wir von den, also es gibt, wir wollen jetzt nicht so technisch werden, aber es gibt verschiedene Gehirnwellenfrequenzen und wir sind im Wachzustand eigentlich in Beta. Es gibt High Mittel- und Low-Beta-Frequenzen und im hohen Beta-Modus bist du total im Stress, also richtiger, auch kein positiver Stress mehr. Im mittleren Beta-Zustand sind wir eigentlich im Alltag, wenn wir Dinge machen. Und Low-Beta eher, wenn wir so Entspannungszustände wie Lesen oder so machen. Und was wir in der Meditation machen, ist eigentlich in Alpha- und in Theta-Zustände zu kommen, aber nicht in den Schlaf zu fallen. Also im Grunde genommen darf der Körper schon einschlafen, nur der Geist bleibt wach. Und das sind Phasen, das darf man sich auch wieder in Erinnerung rufen, das sind Phasen, wo der Körper regeneriert. Also wenn wir meditieren, ist das nicht nur, ich bin entspannter, ich komme in meine Mitte, sondern ich tanke wirklich Energie und bin danach auch wieder fitter. Und das geht auf unterschiedlichen Wegen. Wie gesagt, ne, mit Musik, still, gehen, stehen, sitzend, völlig egal. Ich glaube, da geht es einfach darum, zu finden, einen Weg zu finden, was passt zu mir. Und woran habe ich Spaß? Was sehe ich wirklich realistisch als was ich in meinen Alltag einbinden kann, weil ich auch die Motivation habe, das erstmal zu machen. Weil das Ding ist, wir wollen, wenn uns Sachen gut tun, die ja zu einer Routine werden lassen. Nur eine Routine, wissen wir, glaube ich, als Unternehmer alle, das braucht mindestens irgendwie so 30, manchmal sogar 60 Tage, bis, bis das wirklich sich anfühlt wie Zähneputzen, man denkt nicht mehr drüber nach. Deswegen braucht es anfangs eine Motivation. Ich brauche eine Motivation, um irgendeine Achtsamkeitspraxis anzuwenden, die zu integrieren, und deswegen muss sie zu mir passen. Deswegen ist das so, muss ich dich enttäuschen, es gibt so keine Pauschalantwort. Und ich würde immer, auch im One-on-One, auch in Gesprächen, würde ich immer schauen, okay, was bist du für ein Typ? Was passt zu dir? Was machst du eh schon in deinem Alltag? Was genießt du? Und wie kann man da eine Achtsamkeitspraxis dran andocken, die sich nicht anfühlt wie ein Zwang oder wie irgendwas, was ich nicht bin, sondern was auf einmal irgendwie mir eine Tür öffnet, wo ich dachte so, ach cool, kannte ich noch nicht, aber macht richtig Bock.
Du hast ja Meditation letztendlich in deine Routine eingebaut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist für mich jetzt, wenn du mich fragst, einfach meine Art, unter anderen Techniken, aber eine der Arten, die mein Leben verändert hat, komplett.
Wäre das jetzt auch so dein Tipp an alle da draußen, zu sagen, hier implementiert einfach Meditation in euer tägliches Doing, in eure Routine, und dann vergesst das nicht, dann ist es einfach drin und ihr seid einfach jeden Tag irgendwie, ja, im Prinzip achtsamer.
Das weiß ich nicht. Es gibt wirklich Leute, die mit Meditation nichts anfangen können, die auch schon direkt abschalten bei dem Begriff, weil sie irgendwie denken, das ist irgendwie so ein esoterischer Schwachsinn. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Dann würde ich vielleicht eher sagen, was auch eine schöne Möglichkeit ist, ist zu journalen, ne? Also Dinge zu Papier zu bringen, ein Gefühlsjournal zu führen. Auch das kann uns in die Situation versetzen, dass wir aktiv uns Zeit im Alltag blocken, wo wir kurz reinspüren. Einspüren, was ist so die Gefühlslage, was beschäftigt mich gerade, was waren meine gestrigen Gefühle, was sind meine heutigen Gefühle, was hat sich vielleicht verändert, wofür bin ich dankbar, was ist mir an mir selbst aufgefallen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann so ein Journal intuitiv führen mit Fragen, die man sich selbst stellt. Man kann auch Journale, es gibt massig welche, die kann man sich runterladen, damit kann man arbeiten. Das kann auch ein wunderbarer Weg sein, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten hinsetzen, meditieren, das ist absolut nicht meins, dann kann ein Gefühlsjournal eine wunderbare Alternative sein, mal so als Beispiel.
Wie ich dir im Vorgespräch ja schon berichtet hatte, hören uns relativ viele Manager, Managerinnen zu, Leute, die im Prinzip in die Top-Positionen gehen wollen. Jetzt haben die wahrscheinlich alle so ein bisschen das Problem, dass sie eben nicht oder viele vielleicht nicht achtsam leben, ja, vielleicht irgendwie zu viel arbeiten, einfach zu wenig auf den Körper hören. Lass uns mal noch mal so ein bisschen den Blick auf den Schmerz lenken. Was geht einem denn eigentlich verloren, wenn man nicht bewusst lebt? Dass man mal auch versteht, was gewinne ich eigentlich durch bewusstes Leben und was geht auch wirklich verloren?
Ja. Also wenn du, das Problem ist eigentlich nicht, dass man nicht achtsam lebt. Wenn du das ganz, es gibt Menschen, die machen das unbewusst richtig. Es geht um die Gefühlszustände, die wir den ganzen Tag in uns drin haben. Und wenn ich den ganzen Tag busy bin und Gas gebe, aber in einem Gefühl bin der Dankbarkeit, der Freude, es ist mega, dass ich das hier machen darf. Ich habe zwar viel Verantwortung, aber ich habe totale Freude. Ich gehe total in dem auf, was ich mache. Ich arbeite vielleicht ein bisschen viel. Aber grundsätzlich ist da ein Gefühl, sind da positive Emotionen mit im Spiel. Dann würde ich sagen, kannst du überlegen, ergänzt das. Vielleicht kannst du dann manche Stresssituationen ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber an sich machst du, glaube ich, intuitiv dann schon alles richtig. Also, ne, an die Person gerichtet. Wenn jetzt aber ein voller Kalender mit sehr viel negativem Stress einhergeht, also dass ich konstant irgendwo auch das Gefühl habe, mich plagen Ängste, mich plagt ein Druck, irgendwie ein Druck auch auf der Brust. Also es ist immer ganz interessant, man kann ja auch wirklich in gewisse Körperregionen mal reinfühlen, wenn da ein Druck entsteht, und sich auch fragen, was passiert da gerade und warum passiert das? Dann würde ich zu Vorsicht mahnen und wirklich überlegen, kann das nicht ein wunderbarer Ausgleich sein, zu sagen, ich setze mich hin, schreibe in ein Journal, meditiere oder mache einen Spaziergang in der Natur, Waldbaden. Ne? Also ich plane mir das ganz konkret ein, um diese Stress-Emotionen oder die stressvollen Emotionen wie ja Angst, vielleicht auch Wut auf Mitarbeiter, weil Dinge nicht so klappen, wie man sie sich eigentlich wünscht, ne? Dass man die transformiert wieder in positive Emotionen. Und das ist leichter gesagt als getan, aber ich würde einfach Vorsicht mahnen, wenn die Emotionszustände konstant negativ sind, dann kann Achtsamkeit ein wunderschöner Hebel sein, um dagegen zu steuern.
Oftmals liegt ja hinter falschem Verhalten, nennen wir es mal so, ja irgendwie auch gelerntes Verhalten. Und wenn einen das wirklich beeinflusst, dann gehen ja viele heutzutage ein Glück auch zum Psychologen, ja, wenn's,
ja.
Wenn die Themen dann einfach zu groß sind. Aber würdest du sagen, dass vielleicht Meditation und Achtsamkeit vielleicht so der Schritt vor dem Psychologen sein könnte, dass man es vielleicht auch nochmal selber in den Griff bekommt, bevor man wirklich zum Profi geht?
Ich glaube, auch da gibt es keine Pauschalantwort. Reinspüren. Immer reinspüren. Also das kann natürlich sein, dass man erste Berührungspunkte mal damit macht und guckt, was kann ich denn eigentlich selber verändern. Ne? Es gibt ja auch viele gute Meditationstrainer oder auch einfach nur YouTube-Tutorials oder geführte Meditationen, die einen durchguiden. Da kann man ja wirklich nicht so viel falsch machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass da Themen angeschaut werden wollen, vor denen ich, also ein ungemütliches Gefühl hege oder wo ich wirklich nicht hinschauen möchte, dann kann das, also bin ich ein großer Fan davon, sich therapeutische Hilfe zu suchen und das auch zu kombinieren. Also das ist auch das, wo meine Reise auch nicht angefangen hat, aber ich habe auch, eigentlich geht es in die Richtung mit Meditation, schon bin ich früh in Berührung gekommen und mit Achtsamkeitspraktiken, habe dann aber in der Therapiearbeit auf kognitiver Ebene verstanden, was mit mir eigentlich los ist, mit meinen unterbewussten Pattern, warum ticke ich eigentlich, wie ich ticke, woher kommt mein Verhalten eigentlich her und warum flüchte ich? Und dann hat sich durch dieses kognitive Verständnis auch nochmal der Blick auf Meditation verändert. Und wir haben in meiner Therapie tatsächlich auch mit Meditation gearbeitet. Das war auch interessant. Also haben das innere Kind besucht, ne, und so weiter und so fort. Und parallel dazu habe ich halt meine eigene Meditationsroutine aufgebaut, ne? Und die sah dann halt nochmal ein bisschen anders aus. Also viel längere Meditationen, viel tiefere Meditationen, auch nochmal mit meinem Musik-Background natürlich gearbeitet, ne? Also wie komme ich selber einfacher in tiefen Entspannungsmodi, indem ich Musik dafür auch einsetze. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Es fängt an mit dem Reinspüren und den Raum sich zu geben, die Dinge mal zu evaluieren. Warum passiert das in mir drin? Und wenn ich verstehe, dass gewisse Muster, wenn ich die löse, mein Leben dadurch viel einfacher wird und ich auch eine sehr umfangreiche Führungsposition dadurch besser ausführen kann, dann ist das natürlich ein großer, großer Win-Win am Ende, ne?
Jetzt ist ein Großthema bei dir auf jeden Fall auch Spiritualität. Du hast es ja schon am Anfang so ein bisschen erwähnt gehabt. Viele denken auch, dass Spiritualität irgendwie eine Art von Spinnerei ist und letztendlich auch ein bisschen verpönt ist. Was würdest du sagen aus deiner eigenen Erfahrung heraus? In welcher Form hat dein spirituelles Leben auch dein Leben bereichert am Ende des Tages?
Auch hier wieder die Frage, ne, wie definiert man Spiritualität? Ich würde sagen, Spiritualität ist das, was wir nicht mit dem bloßen Auge sehen. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei den Emotionen. Also Emotionen und Spiritualität haben für mich ganz viel miteinander zu tun. Und es reicht einfach schon, das ist schon in meinen Augen Spiritualität, in die Emotionsregulation einzutauchen, ne? Und ob man... dann können wir natürlich auch noch mal einen Schritt weiter gehen und das, was man nicht sieht, ne, da gibt es Religionen, das ist auch Spiritualität, ne, also Gott, Allah und so weiter oder das große Bewusstsein und wir sind alle eins, das mag dann vielleicht für viele Menschen nicht mehr greifbar sein, aber es fängt grundsätzlich erstmal an mit sich selbst spüren lernen. Und dann kann, wenn man dafür offen ist, natürlich auch nochmal ein Tor aufgehen für besondere mystische Erfahrungen, auch in Meditationen. Aber das ist erstmal völlig zweitrangig. Das Entscheidende ist, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Und kann ich an meinen Emotionen selbst auch was verändern? Und man kann sich selbst regulieren lernen. Und das ist eine unglaubliche Kraft, wenn man lernt. Also, wenn ich extrem gestresst bin und ich bin zwar keine Führungskraft, aber ich bin sehr eingebunden in Beratung. Also ich berate auch viele UnternehmerInnen und viele große Medienhäuser. Gar nicht nur so sehr im Bereich Achtsamkeit, sondern auch im Bereich Podcasting und Social Media, weil das ja auch die Flächen sind, auf denen ich meine Themen ausspiele. Auch erfolgreich ausspiele, deswegen werde ich angefragt. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, einfach zu erkennen, dass wenn ich aus einem permanenten Gefühl des Stresses und der Angst und der Sorge in mir oder auch der Wut, bei Männern ist es ganz oft Wut, die sich auch vor die Traurigkeit legt, ne, so eine vorgeschobene Emotion, wenn ich es lerne, der Raum zu geben und die zu fühlen und nicht vor der wegzulaufen, dann ist auf einmal Raum da, um die zu transformieren in zum Beispiel Dankbarkeit, in Freude. Und ne, also es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man auch in der Meditation mal anfängt zu weinen. Es ist sehr lösend, sehr heilsam. Mhm. Und man dann merkt, okay, wow, ich bin jetzt im nächsten Meeting und ich bin auf einmal wieder total herzzentriert. Ich bin total bei mir. Ich kann meinen MitarbeiterInnen besser zuhören. Ich kann meine Themen besser platzieren. Ich verurteile andere vielleicht auch nicht so schnell in meinem eigenen Kopf. Mein Ego steht mir nicht so sehr im Weg. Das ist sehr bereichernd für jede Unternehmenskultur. Mhm. Und um dem Ganzen mal vielleicht nochmal ein Beispiel zu geben, ich habe auch immer mal wieder mit Aktivisten zusammengearbeitet. Ne? Es geht ja auch hier viel um Nachhaltigkeit und vielleicht nicht so ganz der Kontext, aber zum Beispiel mit Fridays for Future oder mit Animal Rights in den Niederlanden. Und was ich da auch erkenne, das sind ja auch sehr getriebene Menschen, die eine Mission im Leben verfolgen. Mhm. Und alle haben aber auch, also sehr viele Aktivisten, die ich kennengelernt habe, haben immer mit Burnout-Problemen zu kämpfen gehabt, weil sie halt immer den Schatten anschauen, immer die dunkle Seite der Gesellschaft. Was machen wir mit diesem Planeten? Was machen wir mit den Tieren? Was machen wir hiermit? Was machen wir damit? Ja. Und das lässt sich da in dem Fall auch sehr schwer vermeiden. Aber umso wichtiger ist es da, eben den Switch hinzubekommen, zu sagen, hey, ich schaffe mir jetzt meinen Raum und tanke dann auch wieder auf und rufe mir auch intentionsmäßig immer wieder die Mission in meinen Kopf. Wo will ich hin? Wie will ich die Welt verändern? Was möchte ich zum Positiven machen? Und probiere dann eben auch diese Emotion der Wut und der Hilflosigkeit zu transformieren in Dankbarkeit und Freude und Elan und Inspiration. Ne? Mhm. Und das ist eine Sache, die kann man selber steuern. Musst du dir nur Zeit für nehmen, dich zum Beispiel hinsetzen und mit dir selbst auseinandersetzen. Das ist der wichtigste erste Schritt. Mhm.
Okay, dann lass uns mal so ein bisschen praktisch werden. Der Alltag von Unternehmern, Unternehmerinnen ist ja relativ durchgetaktet, sodass vermeintlich wenig Zeit bleibt für Meditation. Was würdest du denn sagen? Hast ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie und wo kann ich Meditation gut in meinen Alltag integrieren?
Auch da wieder schwierig mit einer Pauschalantwort, weil du wahrscheinlich unterschiedliche Teamgrößen hast. Aber was ich so mitbekomme, was ich auch sicherlich hier und da gut etablieren kann, ist, im Team zu meditieren oder es zumindest anzubieten. Ne? Es gibt ja immer Mittagspausen und vielleicht die irgendwie 10 Minuten länger zu machen und zu sagen, ey, wir machen hier heute eine Team-Meditation und dann als Führungskraft, als Chefin, Chef auch voranzugehen, zu sagen, ich nutze diese 10 Minuten und setze mich hin und meditiere und wer von euch Lust hat, macht mit. Ist eine freie Geschichte. Habe ich beobachtet, kann wirklich einfach zum Team-Spirit auch beitragen. Ne? Kann eine schöne Sache sein. Und es muss ja nicht nur Meditation sein, es kann ja auch was anderes sein. Ne? Mhm. Aber das vielleicht als eine Gruppengeschichte, dann ist es auch wieder so eine Win-Win-Situation. Man macht was fürs Team-Bonding, aber gleichzeitig auch was für sich selbst.
Gut, das ist natürlich ein spannender Punkt. Muss man da nicht selber irgendwie so ein bisschen erfahren sein? Man muss ja vielleicht jetzt kein Profi sein, aber wenn ich jetzt da als Guru vor der ganzen Mannschaft sitze und mich im Zweifelsfall so ein bisschen peinlich mache.
Dafür gibt's ja geführte Meditationen. Ja, ne? Ja. Also bei mir ist es so, dass meine Meditationen auch schon in Unternehmen reingetragen wurden, also es sind halt auch bewusst, also die Meditationen, die ich selbst produziere, sind bewusst recht kurz, ne? 5, 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde, weil das gerade so für den Einstieg auch wirklich eine gute Länge ist. Es gibt aber auch auf YouTube so viel Angebot, ne? Also auch nur mal da so als Alternative, auch da wieder finden, was stimmig ist. Mhm. Und eine gute geführte Meditation hat vielleicht ein kurzes Tutorial, was man sich gemeinsam anhört, was 2, 3 Minuten geht, wo kurz erklärt wird, was in der Meditation passiert. Mhm. Und dann können sich alle darauf einstellen, sich da auch schon ein bisschen zurecht machen, sich hinsetzen, hinlegen, was eben passend ist und was möglich ist. Und dann ist die Meditation an sich an und für sich auch geführt. Das heißt, ich muss als Führungskraft gar nichts machen. Wenn ich eine gute Meditation habe, dann werde ich da durchgeguidet. Alle werden durchgeguidet. Mhm. Und da muss niemand irgendwie sich als Guru aufspielen. Überhaupt nicht. Sondern man folgt einfach den Anweisungen und lässt sich auf diese Reise ein.
Mhm. Und du würdest auch nicht sagen, wenn wir jetzt mal so die typisch deutsche Unternehmenskultur nehmen, sagen wir mal jetzt so den typisch deutschen Mittelstand, vielleicht noch irgendwo auf dem Land, ja, wo die Leute jetzt vielleicht nicht so open-minded sind, also stellen wir jetzt mal einen Raum, dann würdest du nicht sagen, dass der Shift zu groß ist von dem, sagen wir mal, über Jahrzehnte gelebten hin zu jetzt so einer total offenen Unternehmenskultur, wo ich mal wirklich auf meine Gefühle schaue. Ja?
Ich glaube, dass das in Zeiten, aber das würde, glaube ich, hier diese Diskussion würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen oder der Episode sprengen, aber in Zeiten von KI, wo alles noch viel schnelllebiger wird, wo alles noch mehr outgesourced werden kann und wie gesagt, ich arbeite ja digital und ich weiß, was möglich ist und ich arbeite selber viel mit KI, ist es, ich würde sagen, für uns Menschen eine Verpflichtung, wieder mehr ins Gefühl zu gehen, wieder mehr miteinander zu tun, mehr in den Austausch zu gehen, auch Gefühle zuzulassen. Weil das, was eine KI nicht kann, ist fühlen. Und das macht uns Menschen zu dem, was wir sind, nämlich ganz besonderen Wesen. Und deswegen ist das selbst für eingefahrene Unternehmen, glaube ich, ein toller Schritt, um sich da mal zu öffnen. Aber ich glaube, gerade im Hinblick jetzt zu einer Führungskraft ist es natürlich auch vielleicht schon sinnvoll, dass die das vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal für sich selbst ausprobiert hat. Ne? Das kann man zum Beispiel machen in einer Morgenroutine. Das, was für mich sehr gut funktioniert, ist es nach dem Aufstehen direkt zu meditieren. Meditation ist zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich bei dem, haben uns jetzt ein bisschen auf das Thema eingeschossen, es gibt natürlich noch viel mehr Optionen, aber Meditation fällt im Alltag relativ schnell hinten runter, weil man andere Sachen priorisiert und es ist dann wichtiger und dann abends ist man müde und dann hat man nicht mehr so richtig Lust, dann schläft man meistens eh schon ein bei der Meditation, gerade wenn man diese Übung noch nicht hat, in diesen geistigen Wachzuständen zu bleiben, ist das auch völlig normal. Deswegen ist morgens als allererstes Augen aufmachen und direkt sich einen Platz suchen und zu meditieren das Effektivste, was es gibt und das zu einer Routine werden zu lassen. Mhm. Und wenn das schlecht möglich ist, dann rate ich vielleicht zu einem physischen Meditationskurs oder einen Yogakurs oder whatsoever, wo man sich committet, einmal in der Woche hinzugehen und sich den Freiraum zu schaffen, um erste Erfahrung zu sammeln, dass das einen positiven Effekt hat. Und dann kann man als Führungskraft natürlich das auch viel authentischer ins Unternehmen reinbringen. Wenn ich selber eine Erfahrung gemacht habe, egal mit welcher Achtsamkeitspraxis whatsoever, dann kann ich das total authentisch und in mir selbst ruhend auch ins Unternehmen reinbringen und sagen, ey, ich habe das für mich ausprobiert, ich lade euch ein, mitzumachen und das dann vielleicht zu einer Teamgeschichte werden zu lassen. Aber das ist vielleicht ein Schritteprozess, da gebe ich dir recht.
Ja. Jetzt ist ja in den meisten Unternehmen spätestens seit Corona so viel los, so viel Change los, wie, glaube ich, die letzten Jahrzehnte schon nicht mehr. Irgendwie müssen sich fast alle Unternehmen auf neue Bedingungen einstellen, ja. auf eine ganz neue Generation. Die Generation Z challenged die Unternehmen extrem. Ja. Wenn da alte Führungskräfte noch mit ihrem alten, mit ihren alten Methoden ankommen, dann fragen sich 20-Jährige heute, was ist da los? Ja. Wie kriegt man es also hin, als, sagen wir mal, ältere Führungskraft, sagen wir mal so ab 40, dass man dieses Achtsamkeitsthema, dass man sich dafür öffnet? Also, dass man da nicht mit so viel Befangenheit rangeht, sondern, also, wie kann man sich selber da so ein bisschen für öffnen? Was würdest du sagen? Was für Möglichkeiten gibt's?
Sich vielleicht zuallererst mal von diesem Begriff zu lösen. Also wir haben ja vorhin über Spiritualität gesprochen, ja. Achtsamkeit genauso. Das sind halt auch sehr starke Modebegriffe, die auch vermarktet werden, wo irgendwie auch Communities dranhängen. In der Spiritualität ist es von esoterisch bis hin zu religiös kann es werden. Ne? Es kann aber auch wissenschaftlich sein. Achtsamkeit ist sowieso auch immer ein guter Term, um seine Produkte zu vermarkten, wenn man im Bereich unterwegs ist. Also sich da vielleicht ein Stück weit von zu lösen und einfach offen zu bleiben und das vielleicht einfach für sich auch nochmal anders zu worden, wenn man da ein Problem mit hat. Sondern es geht ja darum, den Zugang zu mir selbst, den wieder zu kultivieren und mich selber besser zu fühlen, auch die Intuition dadurch besser zu schulen. Also es hat ganz viele Vorteile, solche Praktiken auszuführen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Führungskräften bleiben, Thema Intuition. Wenn du regelmäßig und viel meditierst und einen guten emotionalen Zugang zu dir selbst hast, dann hast du auch ein besseres Gespür für Dinge. Also du schulst damit automatisch deine Intuition, kannst also zum Beispiel bei Einstellungsgesprächen vielleicht schneller und früher erkennen, ist das ein Match oder eher nicht? Oder sollte ich die Kooperation eingehen oder eher nicht? Es ist ja immer ein Abwägen, immer eine gute Balance aus, ich entscheide jetzt aus der Ratio und aus dem Gefühl. Aber das Gefühl, und ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die gerade zuhört, dass die Intuition unglaublich wichtig ist bei Entscheidungen. Mhm. Und die schule ich, wenn ich mir Zeit nehme, mit mir selbst in den Kontakt zu gehen. Mhm. Weil dann kann ich nämlich in den Momenten im Unternehmen, im Unternehmensalltag auch on point stärker mit mir in Kontakt gehen und besser Entscheidungen treffen. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt wieder bei Meditation bleiben, unser beliebtes Thema, dann schulst du auch deinen Fokus. Es gibt unterschiedliche Formen von Meditationen. Ne? Du kannst zum Beispiel dich auf unterschiedliche Körperregionen fokussieren. Ne? Das ist die klassische Mindfulness- oder Body-Scan-Meditation. Wenn man sich wirklich Mühe gibt und das übt, dann wird man immer besser daran, seinen Unterbauch zu spüren, seinen Oberbauch zu spüren, seine Herzregion zu spüren. Und irgendwann fängt auch mal an, da was zu kribbeln. Und dann merkst du, wow, wenn ich mich darauf fokussiere, auf Körperteile, dann gibt das eine Reaktion. Das funktioniert aber nur, wenn ich mit dem Fokus konstant da bleibe und lerne, wenn ein Gedanke kommt, den zu akzeptieren, ihm Hallo zu sagen, ihn nett zu grüßen und aber auch wieder weiterzuschicken. Mhm. Und das, auch das kann im Unternehmensalltag total hilfreich sein, dass man mit den Gedanken nicht immer von A nach B springt, sondern sagt, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich auf diese eine Sache und probiere mal wirklich diese ganzen Bling-Bling-Meldungen kurz beiseite zu schieben, weil ich weiß, ich bin dadurch viel effektiver. Also man trainiert durch Meditation auch ganz klassisch den Fokus. Ich würde behaupten, durch jede Achtsamkeitsübung. Wenn du dir Zeit nimmst, im Moment hier und jetzt zu sein, egal auf welchem Wege, übst du fokussiert im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und das hat wiederum positiven Impact auf deine To-Do-Liste, auf das Abarbeiten von To-Dos, auf Meetings und so weiter und so fort. Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob Achtsamkeit auch schon an irgendeiner Hochschule gelehrt wird. Habe ich noch nie von gehört. Ob sie jetzt Unternehmen intern machen, ja, dass sie da vielleicht irgendwelche Coaches einladen, um die Leute da irgendwie so ein bisschen zu schulen, empfänglich für zu machen, habe ich auch noch nicht so im großen Stil von gehört. Aber letztendlich wäre es doch für die einzelne Führungskraft definitiv ein Gewinn, wenn man sich da einfach selber weiterbildet sozusagen. Aber wenn man es halt auch in die Unternehmung reinträgt, oder? Weil am Ende des Tages wird ja die komplette Belegschaft, so wie du sagst, feinfühliger. Man merkt eher, ist es auch ein Match vielleicht sogar mit den Kunden, ja? Weil wenn du dafür ein Gefühl hast, wenn du besser merkst, wer passt zu uns, dann wird am Ende des Tages, schlägt sich das ja auch auf die Produktivität nieder.
Richtig gut. Das ist nämlich ein wirklich wichtiger Punkt, den ich nochmal, also eigentlich der wichtigste Punkt, den ich hier mitgenommen habe in unser Gespräch. Also du kannst es auf mannigfaltige Arten ins Unternehmen reintragen, ne? Eben durch Übungen, die du anbietest für das gesamte Team, aber vor allen Dingen als Führungskraft selbst. Mhm. Wenn du zum Beispiel regelmäßig Herzmeditation praktizierst und in dein Herzgefühl reinkommst und bei dir bist, dich selbst lieben lernst und auch dieses Gefühl von tiefer Selbstliebe auch spürst, das kann man üben. Mhm. Und dann nimmst du dieses Sein, dein Sein aus dem Herzen heraus aufzutreten, mit ins Unternehmen rein. Und das hat immense Vorteile, weil du dann weniger in deinem Ego bist. Ja. Ich glaube, der große Irrglaube ist, wenn man die ganze Zeit im Herzen ist, dann ist man so weich gespült und kann keine Entscheidung mehr treffen. Jemand, der in seinem Herz, in seiner Herzenergie ist, der kann sehr bestimmt, sehr klar, auch sehr hart kommunizieren, aber immer mit Liebe. Immer mit einer Liebe heraus und trägt damit sozusagen das Sein, was man sich erarbeitet, mit sich selbst in der Meditation zum Beispiel, in den Unternehmeralltag mit rein. Und das ist eine unglaubliche Kraft im Umgang mit Mitarbeitern, im Umgang mit Kunden, im Umgang mit Kooperationsgesprächen, allem Möglichen, was so ansteht. Also einfach in dieser Herzenergie zu bleiben und das Ego tatsächlich an der Seite zu parken. Mhm. Das ist, glaube ich, die große Kraft. Und wenn das eine Führungskraft ins Unternehmen reinträgt und vorlebt, dann wirkt das ansteckend auf Mitarbeiter. Die fragen sich dann nämlich, okay, wow, was ist denn da passiert? Mhm. Die Person hat sich irgendwie verändert. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie kommt dann gerade eine Präsenz und eine Klarheit und ich fühle mich irgendwie wohl und ich weiß genau, wo es hingeht und ich bekomme auch eine Sicherheit gespiegelt und das steckt an. Ne? Und dann hast du natürlich, wenn du an dem Punkt bist, hast du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, das dann auch nochmal so als Gruppenübungen auch anzubieten und ins Unternehmen reinzutragen. Ne? Da kann man ja gucken, ne? Welchen Weg man geht. Aber es fängt immer bei einem selbst an, das, was man an sich selbst bearbeitet und erarbeitet, dann mitzunehmen und dann das Vorbild zu sein für andere.
Ich weiß nicht, ob sich so das Claiming Achtsamkeit jetzt für jedes Unternehmen anbietet. Wenn man jetzt beispielsweise sagen würde auf der Website, wir haben hier eine achtsame Unternehmenskultur, ja, wahrscheinlich wäre die Gen Z, die wäre definitiv dafür offen und affin und würde da wahrscheinlich zweimal hingucken, ja, als wenn sie jetzt so diese typische Unternehmensbeschreibung auf den Websites lesen. Wenn man jetzt da, sagen wir mal, in der Unternehmung mehr machen will, meinst du, man kann den Begriff Achtsamkeit auch so ein bisschen, nennen wir es mal marketingtechnisch, nutzen, wenn man da auch wirklich viel macht? Oder würdest du sagen, ist es so eine ähnliche Richtung wie Greenwashing? Man sagt ganz viel, dass man nachhaltig ist und hat vielleicht auch noch einen Ökostromvertrag abgeschlossen, aber am Ende des Tages macht man de facto eigentlich nur 20% von möglichen 100. Also wann würdest du anfangen, wirklich zu sagen, jo, wir sind hier wirklich achtsam unterwegs, wir haben hier wirklich Menschen, die haben das in ihr Leben implementiert letztendlich, die haben sich mit sich selber auseinandergesetzt und wann kann man das Claiming benutzen?
Ja, wenn es gelebt wird. Und das kann bei der das kann bei der Führungskraft anfangen, wenn da ein Aha-Moment entstanden ist und das zum Beispiel in der Freizeit oder in der Morgenroutine sich etabliert hat und die Führungskraft das ins Unternehmen reinträgt, dann kann das natürlich auch ein Teil der Unternehmensphilosophie werden. Das ist natürlich der große Hebel, den eine Führungskraft hat. Aber man kann natürlich auch mal Umfragen machen in der eigenen Mitarbeiterschaft zum Beispiel und einfach fragen, wie offen seid ihr gegenüber dem Thema Achtsamkeit oder Meditation? Und wenn man merkt, da gibt's viel Feedback drauf, dass man dann von vornherein auch Gruppen anbietet und dann trägt sich das auch aus den einzelnen MitarbeiterInnen in die Unternehmenskultur. Ich glaube, da gibt es verschiedene Andockungspunkte. Wichtig ist es nur, aus meiner Erfahrung, es sollte authentisch sein. Also diese ganze Greenwashing-Scheiße, sorry für die Wortwahl, also auch gerade im grünen Kontext, finde ich echt schwierig. Also wenn es nicht authentisch ist, dann ist es nicht nachhaltig und dann lieber lassen. Und dann vielleicht auch lieber im Kleinen anfangen und es wachsen lassen, anstatt da direkt irgendwie ein großes Banner drüber zu klemmen und sich damit zu profilieren. Mhm. Wenn man sich damit profiliert, dann aus dem Herzen und echt, weil es wirklich gelebt wird. Mhm. Und ich glaube, dann brauchst du dieses Banner auch gar nicht mehr.
Ja. Also wenn ich jetzt eine Yoga-Studio-Kette habe, dann würde ich mal sagen, dann steckt Achtsamkeit da einfach mit drin, dann brauche ich es fast gar nicht mehr hinschreiben. Ja, wahrscheinlich jeder, der jetzt irgendwie als Yogi sich da bewerben würde bei einer Yoga-Kette, der weiß schon, okay, die Leute, die ticken irgendwie so. Aber ich will nochmal auf den Punkt drauf, weil du gerade sagst, eine Mitarbeiterbefragung. In der Vergangenheit war es ja oftmals auch so, gerade wenn man über psychologische Themen gesprochen hat, dann haben viele Mitarbeitende, die sind ja gar nicht so wirklich oder haben sich nicht geöffnet, weil sie dachten, in dem Moment, wo ich da was zu sage, da zeige ich ja meine Schwäche. Ja? Und viele Leute wollen sich ja nicht schwach zeigen. Wär das nicht so ein bisschen gleichzusetzen? Ja.
Das kann ich aus der mitarbeitenden Position total verstehen und darum ist es wichtig, dass die Führungskraft das vorlebt und vielleicht mal selber den eigenen Schatten zeigt. Ich habe selber, also mir ist es, das ist jetzt aber auch sehr persönlich, mir ist es egal irgendwann gewesen. Also ich habe tatsächlich auch meine Schattenthemen, also ich habe auch große TV-Auftritte dazu gemacht, einfach mit der Mission dahinter aufzuklären. Aber das schafft automatisch den Raum, dass sich dann andere Leute auch öffnen. Also ich habe wiederum, das ist der umgekehrte Weg, ne? Also ich bin kein Mitarbeiter, sondern ich bin Consultant beziehungsweise Coach, den du buchst, ne? Aber habe natürlich auch viel mit Führungskräften zu tun. Und dadurch, dass gewisse Führungskräfte wissen, dass ich meine Schatten so krass offen gespiegelt habe in der Öffentlichkeit, zum Beispiel wie das Thema Pornosucht, habe ich auch schon, privat da Tipps geben dürfen. Also es geht dann natürlich nicht über den E-Mail-Verkehr, wo AssistentInnen irgendwie mit ins E-Mail-Postfach schauen, sondern das läuft dann eher so an der Seitenlinie lang, wo man dann Fragen bekommt, so ey Alex, wir haben hier so einen Fall in der Firma, kannst du uns ein paar Tipps geben? Wie können wir damit umgehen? Ne? Mhm. Also es ist super wichtig, dass es einfach Menschen gibt, die das vorleben. Im Idealfall sind es Führungskräfte, die offen zu ihren Schattenthemen stehen und am Ende ist es ja nur die Angst wiederum, wenn man sich nicht, also ich kann verstehen, wenn man das nicht macht, wenn man das einfach nicht möchte, aber häufig ist es auch einfach nur eine Angst, das nicht zu zeigen, weil man Angst hat, verurteilt zu werden oder nicht mehr seriös genommen zu werden. Aber ganz häufig ist es das Umgekehrte, was dann passiert. Ne? Wenn ich mich vulnerabel zeige, wenn ich mich selbst zeige, wenn ich authentisch bin, sage, ich bin nicht die perfekte Führungskraft. Ich habe auch meine Struggle. Ich gehe da offen mit um, aber wir haben hier Ziele und die wollen wir erreichen. Und das geht einfacher, wenn wir einen Zugang zu uns selbst kultivieren und auch respektvoll miteinander umgehen in dem Kontext. Dann kommen wir da schneller hin.
Aber es wäre ja am Ende des Tages wirklich eine völlig neue Unternehmenskultur, wo man jetzt auf einmal aus der Schwäche eine Stärke wird.
Genau, und aus der Schwäche wird eine Stärke, wenn ich bei mir selbst bin. Und wenn ich diese Angst loslasse, es ist ja immer nur eine Angst vor etwas, was überhaupt nicht existiert. Und dann sind wir wieder beim Moment hier und jetzt. Wenn wir im Moment hier und jetzt sind, dann sind diese ganzen Doom-Szenarien ja gar nicht vorhanden. Ja, und da schließt sich wieder der Kreis. Dann sind wir wieder achtsam. Also wenn wir Achtsamkeit kultivieren und es schaffen, uns häufiger zu zentrieren im Moment hier und jetzt, dann haben wir weniger Angst vor dem, was potenziell als Doom-Szenario in der Zukunft liegt. Oder wir denken auch nicht an das Trauma oder was weiß ich Szenario aus der Vergangenheit, was uns immer wieder in alte emotionale Zustände katapultiert. Mhm. Also es hat, wie gesagt, ne, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und der Moment im Hier und Jetzt ist quasi das Eingangstor dahin und dann ist ganz viel möglich.
Wir kommen so langsam zum Ende und wir nehmen mal mit, dass Achtsamkeit sich für jedes Unternehmen anbietet, ja, für jede Führungskraft definitiv eine neue Kompetenz ist, die man sich zulegen kann. Was sind denn so deine vielleicht Buchtipps oder vielleicht auch Tipps bei YouTube, wie man in das Thema mal so Step by Step einsteigen kann?
Boah, einiges. Also an Büchern würde ich empfehlen, Thich Nhat Hanh zum Beispiel. Ich meine, der hat ein Buch geschrieben, Achtsam Arbeiten. Da geht es wirklich genau darum, wie man zum Beispiel von A nach B geht und achtsam dabei ist. Eckhart Tolle, The Power of Now, ist, glaube ich, sehr bekannt. Ich kann Joe Dispenza sehr empfehlen. Der macht sehr viel auch mit Meditation und Emotionsregulation. Das sind jetzt so drei Bücher, die mir so ad hoc in den Geist kommen, ja. Ja, genau.
Und wenn man jetzt, sagen wir mal, mit dir arbeiten möchte, wie wäre der Weg zu dir und wie findet so ein typischer Kurs statt? Wie startet man mit dir? Wie lange dauert sowas? Gib uns mal so ein bisschen dazu Farbe.
Also am besten einfach auf alexanderfreise.com gehen, da gibt es eigentlich alle Informationen. Also erstmal grundsätzlich habe ich viele so kleine Produkte, die man sich runterladen kann, also Meditation, Journale, mit denen man erstmal so ein bisschen anfangen kann zu arbeiten. Ne? Erstmal so völlig losgelöst von irgendeiner Begleitung und dann kann man mir natürlich in einem Formular schreiben und dann ist es immer eine sehr individuelle Geschichte. Also da steckt jetzt keine Massenabfertigungsmethode hinter und das ist auch nicht mein Ziel. Da habe ich A, keinen Bock drauf und B, keine Zeit für, sondern es geht wirklich darum, also passt es, matcht es, ne? Für mich wiederum auch für die andere Person und dann schaut man ganz zielgerichtet, was sind die Hebel, die wir betätigen können. Das ist immer sehr individuell. Ja.
Und ist es so, dass du am Ende des Tages auch mit jedem zusammenarbeiten kannst oder brauchst du schon so eine gewisse Offenheit für das Thema, weil du wirst wahrscheinlich auch nicht jedes Brett bohren können, oder? So ein ganz dickes wird schwer.
Das kommt auf das Gefühl an. Und hier sind wir wieder bei der Intuition. Wenn es ein Gespräch gibt, dann gibt es ein Match. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an und da kann die Person viel reden oder wenig reden, das fühlt man. Oder es passt halt einfach nicht und dann spreche ich das auch an. Also es gibt nichts Schlimmeres, als auf Zwang zusammenzuarbeiten, wenn man irgendwie merkt, dass das ist kein gemeinsamer Boden, auf dem man steht. Und dann macht es für beide Seiten keinen Sinn. Dafür gibt es zu viele Coaches, Berater und so weiter. Also dass man da, glaube ich, besser bedient ist, wenn man klar sagt, hier ist eine Grenze und das macht keinen Sinn. Genau.
Ja, cool, Alex. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, mit dir da mal reinzuschauen. Dein Podcast Bewusst Leben, der sei jedem ans Herz gelegt. Ja, dir wünsche ich auf jeden Fall bei deiner Arbeit noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Markus, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich auch für deinen Podcast. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Format und damit bringst du viel Gutes in die Welt. Von daher ein großes Dankeschön auch von mir.
Cool. Herzlichen Dank. Ciao.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.